Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Das ist Bern einfach Spezial mit den besten Büchern von der Nebelspalter-Redaktion. Am Mikrofon sind der Can Schäppi und der Stefan Milius. Salut Stefan.
Salut Can.
Ja, Stefan, wir zwei reden schon zum zweiten Mal über Bücher diese Woche. Beim letzten Mal haben wir 4 Bücher besprochen und den Zuhörern empfohlen. Das sind Rheinsberg von Kurt Tucholsky, Anton will bleiben von Nelio Biedermann, Motto regiert von Friedrich Klauser und Café ohne Namen von Robert Seethaler gewesen. Heute fangen wir mit einem Autor an, wo das Jahr schon relativ viel in den Medien gewesen ist, und zwar mit dem Thomas Mann. Warum ist der Thomas Mann schon viel in den Medien gewesen? Es ist das Jubiläumsjahr von einem von seinen grössten Romanen, Zauberberg. Das spielt ja in Davos. Das ist so eins von seinen Magnum Opus sozusagen. Wir reden heute aber über ein anderes, deutlich kürzeres Werk. Die, die sich noch nicht haben können an Zauberberg wagen, können vielleicht mal mit dem anfangen. Und das ist «Der Tod in Venedig». Bist du ein Fan von Thomas Mann?
Ich finde es jetzt wunderschön, dass du gesagt hast, wer sich mal hinwagen möchte. Ich glaube, das ist bei Thomas Mann ein gutes Stichwort. Also er war natürlich ein grandioser Schriftsteller gewesen, mit einer grandiosen Wortgewalt. Das kann man ja überhaupt nicht abstreiten. Aber er ist harte Kost. Also ich würde glaube meinen heranwachsenden Teenager-Töchtern nicht sagen, du, wenn du nicht mit Literatur anfangen, hätte noch ein Thomas Mann rumliegen. Ich glaube, da muss man sich herantasten, muss sich vielleicht auch manchmal ein bisschen durchschaffen oder durchheben. Ich weiss nicht, hast du ihn freiwillig gelesen oder im Rahmen vom Studium?
Ich habe ihn im Rahmen vom Studium gelesen, aber du hast recht, es ist durchaus harte Kost, aber ich bin ein grosser Fan von ihm. Ich finde einfach die Art, wie er schreibt, ist unglaublich. Das Buch, wo wir jetzt heute drüber reden, ist eine Novelle. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, lieber nicht gerade die riesen Romane, sondern ein bisschen die kürzeren Sachen. Es erzählt die Geschichte von Gustav Aschenbach. Das ist ein sehr leistungsorientierter, strikter und sehr hochgebildeter Autor. Und der macht einen Erholungsurlaub in Venedig. Und dort in Venedig beobachtet er eines Tages am Strand einen jungen Mann. Und der junge Mann ist sehr schön und so. Und der Gustav Aschenbach tut dann zunehmend, er trifft ihn dann immer wieder an, sieht ihn immer wieder und er wird obsessiv. Sozusagen. Und er geht nachher in eine Art ein Fieber, wo aus dieser Obsession mit dem Bub besteht. Und einfach die Art, wie der Thomas Mann das schildert, es gibt extrem viel Bezug auf Kunst und Vergleich und einfach eine sehr wortgewaltige Sprache, wie du gesagt hast.
Wir haben ja wieder wie beim letzten Mal schon bei einer Buchvorstellung so das Ungleichgewicht oder so ein Gegensatz von Protagonisten, der alternde Schriftsteller, der junge, schöne Mann, der irgendwo zueinander findet, das Gespann, das du ja eigentlich nicht so nicht würdest erwarten. Es hat ja auch viel biografische Bezüge, deine Stationen, wo der Thomas Mann selber gemacht hat, etc. Und dann die homoerotische Note, wo ich nie recht rausgekommen bin, wie die zu werten ist. Also die ist ja auch kontrovers diskutiert worden. Ich glaube, seine Frau hat auch nicht unbedingt super Freude daran gehabt, dieser Darstellung. Und gerade wenn du biografische Bezüge reinhaust, fragst du natürlich, wie weit geht der Bezug, geht der auch in diesen Bereich rein. Ich weiß nicht, hat das zu reden gegeben damals? Ist das ein Tabubruch gewesen von Thomas Mann?
Ich glaube schon, Geschichte. Das ist durchaus ein Tabubruch gewesen. Es ist ja nicht nur homoerotisch, sondern es ist ja auch noch ein sehr junger Mann, das kommt dann noch dazu. Aber was bei dem Werk noch interessant ist, ist, dass es ist nicht so eine rein erotische Perspektive sozusagen von dem Aschenbach, sondern es ist eine Art seine eigene Bildung, die ihn sozusagen in die Obsession bringt. Weil er hat eigentlich in dem Bub eine Art Gefühl, so das Künstlerideal von der Antike, so der Apollon, wie der Winkelmann ihn beschrieben hat, gefunden zu haben. Und es ist wirklich auch eine Obsession, die über seine Bildung läuft und nicht nur über die sexuelle Konnotation.
Also läuft ja so fast wieder so ein bisschen Mythologie rein, die Verehrung, die griechische Verehrung vom jungen, schönen. Ich glaube, das ist schon ein spannender Kontext. Er hätte ja mit seiner Sprachgewalt auch etwas völlig anderes können erzählen. manchmal habe ich bei Thomas Mann das Gefühl, abseits davon, dass, wie gesagt, meine Verehrung für seine sprachliche Fähigkeit natürlich grenzenlos ist, er hat manchmal ein bisschen etwas Belehrendes an sich. So ein bisschen, ich will dir im Fall erklären, wie gescheit ich bin und wie viel ich weiss. Ich weiss nicht, ich habe es nicht mehr im Kopf. Steckt das auch in Tod, in Venedig oder nicht wirklich?
Ja, ja, sehr. Also man hat unzählige intertextuelle Bezüge und so und Bezüge auf Kunstwerk. Auch motivisch hat sehr viel antike Sachen drin, so die Dekadenz und so die Näherung zum Tod, wo sehr stark drinsteckt. Das macht natürlich sehr interessant für Literaturwissenschaftler, weil es gibt einfach sehr viel drin. Aber es ist vielleicht das, was du am Anfang gesagt hast, das macht den Thomas Mann auch schwierig als Buch so zum Anfangen. Es braucht sozusagen irgendwie etwas, was einen begleitet. Man muss fast noch andere Sachen dazu lesen, damit man es auch noch ein bisschen verstehen kann, habe ich den Eindruck. Und das kann man durchaus auch als eine Art Arroganz oder etwas Belehrendes sehen.
Gut, aber beim Thomas Mann sei das erlaubt. Man kann es gleich sehr schön lesen.
Ja. Ja, definitiv. Du hast auch ein Buch mitgebracht vom Herr Hürlimann. Welches ist das?
Genau, Thomas Hürlimann, Jahrgang 1950, heute eigentlich nicht mehr wirklich so oft genannt, wenn man über Schweizer Literatur redet. Also natürlich wie Leute, die ein bisschen belesen sind oder sich mit Autoren auseinandersetzen, kein Unbekannter, aber nicht in dem Sinn, ein, der jetzt vorderst in der Reihe steht, wenn man über Schweizer Autoren redet. Der Thomas Hürlimann ist eine sehr bunte Figur, kommt aus einer Promi-Familie, also sein Vater ist dann der Hans Hürlimann war später Bundesrat und er hat mit Fräulein Stark, das so heisst die Novelle, auch schon vor über 20 Jahren, ich glaube 2003 ist das gewesen, etwas geschrieben, das wahnsinnig vor allem im kleinstädtischen Milieu von St. Gallen zu reden gegeben hat. Er hat nämlich eine Geschichte beschrieben von einem 13-jährigen Bub, der sollte in die Klosterschule und vorher verbringt er den Sommer bei seinem Onkel, wo Bibliothekar in der legendären Stiftsbibliothek St. Gallen ist. Und dort gibt's eben auch eine Haushälterin namens Fräulein Stark. Und die Novelle beschreibt eigentlich, wie der 13-Jährige in die strenge Welt hineinkommt, bis im Onkel, bei dem Stiftsbibliothekar. Und wie er halt langsam auch seine erotischen Empfindungen, seine Sexualität entdeckt. Ist wunderschön beschrieben, wie er dann einmal seine Position ausnutzt, um ein bisschen unter Dreck zu schauen von den Frauen, die in die Bibliothek kommen. Das ist alles sehr schön beschrieben, aber wirklich zu reden gegeben hat es eben, weil der Thomas Hürlimann wirklich ein Onkel gehabt, der Stiftsbibliothekar war in St. Gallen. Also das ist wirklich so gewesen. Und er hat auch einen Sommer bei ihm verbracht. Also da haben wir auch wieder den stark biografischen Bezug. Und die Haushälterin von dem bewussten Stiftsbibliothekar, das hat wirklich Fräulein Stark geheissen. Alle anderen Namen sind verfremdet, aber das Fräulein Stark hat er aus mir unbekannten Gründen beim eigentlichen Namen gelassen. Und dann hat man sich natürlich sofort gefragt, was ist an dieser Geschichte wahr, was er beschreibt, ist wirklich aus der Realität. Und der bewusste Stiftsbibliothekar, Johannes Duft, ist auch schon vor über 20 Jahren gestorben. Der hat nachher im Privatverlag, im Eigendruck, hat er eine 10-seitige Streitschrift herausgegeben, wo er das Buch bekämpft hat, wo er gesagt hat, das stimmt ja alles gar nicht, was in dem Buch steht. Was natürlich absurd ist, weil es muss ja nicht stimmen, es ist ja nicht ein Sachbuch gewesen, sondern eine Novelle. Das hat also wirklich recht zu reden gegeben, hier in St. Gallen oder in der Stadt St. Gallen. Und ist drum jetzt wahrscheinlich, ist nicht sein grösstes Werk, und Thomas Hürlimann sein grösstes Werk, hat mit der grossen Karte, hat da Anleihen genommen bei seinem Vater, bei der Bundesratsfigur, das ist weitaus bekannter. Aber mich hat Fräulein Stark immer sehr angeheimelt, vor allem auch, weil ein damals schon über 50-jähriger Autor ein 13-jähriger beim Erwachsenwerden begleitet. Das ist sehr eine schöne Perspektive, auch eine grosse Herausforderung natürlich.
Hat dann der Thomas Hürlimann mal irgendetwas zu dieser Streitschrift gesagt, oder ist das dann einfach so geblieben?
Ich meinte, er hätte sich verschiedentlich geäussert in Interviews, aber jetzt nicht ausschweifend. Ich glaube, das ist auch wichtig für einen Autor, dass er irgendwann sagt, Entschuldigung, ich habe das geschrieben, es liegt da, macht euch eure eigenen Gedanken. Bücher erklären ist ganz eine schlechte Idee. Ist auch nicht gut, wenn du den Witz musst erklären. Aber ich glaube, er hat schon auf die Auseinandersetzung Bezug genommen. Es ist auch etwas anderes, ob du von ein paar Buchkritikern kritisiert wirst oder von deinem eigenen Onkel, wo noch so eine legendäre Figur ist, jetzt gerade in der Region, wo das Buch dann gespielt hat. Also es ist eine innerfamiliäre Geschichte gewesen. Ich weiss nicht, ob die sich einmal an Weihnachten noch getroffen haben, nachdem das Buch erschienen ist. Aber er hat sich vernehmen lassen, aber glaub, ich muss es wieder mal nachlesen, könnte noch spannend sein. Ich glaube, eher relativ zurückhaltend im Sinne von, ich muss da gar nicht verteidigen, es ist Novelle.
Ja, der Künstler ist ja frei natürlich, aber ich nehme an, du bist ja von der Nähe St. Gallen, oder? ist es so, wenn man das liest, tut man dann den Ort wiedererkennen, oder wie?
Ja, es ist natürlich vor allem die Stiftsbibliothek, wo der Kulminationspunkt ist und wo natürlich sehr legendär ist, wo man heute noch gerne hingeht, wo halt ein Stück Weltkultur ist. Das Fräulein Stark selber ist natürlich keine öffentliche Person, die kennt man auch nicht, auch wenn man in St. Gallen aufgewachsen ist. Das ist auch so ein Kritikpunkt gewesen, dass er eigentlich so eine unschuldige Hausdame ans Licht der Öffentlichkeit zerrt mit seiner Erzählung. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, er hat ihr eigentlich ein Denkmal gebaut. Von dort her muss man auch sagen, es ist von den Literaturkritikern sprachlich und vom Erzählstil etc. sehr gelobt worden, praktisch durchgehend. Es ist einfach eine wahnsinnig gut erzählte Prosa. Aber er hat sich natürlich in die Nessel gesetzt und hat das wahrscheinlich auch vorher gewusst, indem er den echten Hintergrund genommen hat.
Ja, wir kommen noch zu einem weiteren Text, nochmal von einem Schweizer Autor, und zwar von Friedrich Dürrematt. Ohne den wäre die Liste ja natürlich auch nicht komplett. Aber wir reden jetzt heute nicht über die Physiker oder Besuch der alten Dame oder der Richter und sein Henker, sondern über Grieche sucht Griechin. Das ist eine Komödie von Dürrematt und die erzählt die Geschichte von Arnulf Archilochos. Das ist ein alleinstehender Unterbuchhalter von einem Unterbuchhalter. Der ist 45, Abstinenzler, Vegetarier, Nichtraucher und Mitglied vom, ich zitiere, Alt-Neu-Presbyteraner der vorletzten Christen. Und der wohnt in einer billigen Wohnung, arbeitet in einer Maschinenfabrik, zwar in der Geburtenzangenabteilung. Und der hat sehr eine stabile Weltordnung, wo 8 Idole umfasst. Also es ist so ein richtiges spiessbürgerisches Leben. Und die eigentliche Geschichte fängt dann an, wo der in dem Lokal, wo er jeden Tag zu Mittag isst, die Wirtin schlägt ihm vor, dass es doch für ihn mal Zeit wäre zum Heiraten. Und er lässt sich dann überreden, so eine Annonce in der Zeitung aufzuschalten und die hat einfach den Text «Grieche sucht Griechin». Und dann bei ihm meldet sich eine junge Frau, und zwar die Chloe. Und das läuft dann auch sehr gut mit der. Sie verstehen sich gerade sehr schnell, sehr gut. Und mit dem, dass er sie kennenlernt, fängt sich das Leben sich an, auf den Kopf zu stellen. Plötzlich fangen ihn an, seine Idole aus seiner Weltordnung zu grüssen. Das ist zum Beispiel der Maschinenfabrikdirektor. Er wird aus dem Nichts befördert und das nimmt dann so seinen Lauf. Hast du es gelesen? Ist das etwas, wo...
Ja, ich habe es gelesen, weil ich habe alles gefressen von Friedrich Dürrematt. Bei dieser alten schweizerischen Frage, bist du Team Frisch oder Team Dürrematt? Das ist ja immer so die Abgrenzung. Bin ich sehr, sehr, sehr eindeutig erster Vorsitzender vom Dürrematt-Fanclub. Ich liebe ihn über alles. Ich finde es eine interessante Wahl, weil ich tatsächlich bei diesen absoluten Klassiker, die du erwähnt hast, immer so ein bisschen hängen geblieben, ja, in Denk. Es ist aber ein sehr interessantes Buch, das ich aber jetzt wenig auf dem Radar hatte. Aber ich sage immer, er könnte wahrscheinlich aus dem Telefonbuch hätte können irgendwo so die perfekte Ironie mit einem Schuss Absurdität schreiben. Es ist einfach unnachahmlich und auch in dem Buch rein, ich habe irgendwie das Gefühl, seine Technik ist, dass er so eine heile Welt mit aus Bünzitum und so weiter nimmt und dann wirft eine Handgranate rein und schaut, was passiert. Das ist immer so ein bisschen seine Technik, aber das heisst nicht, dass er sich wiederholt, sondern das ist einfach seine Übungsanlage. Und das macht er da auch meisterhaft. Es hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch schon wieder eine Weile her, ziemlich ein furioses Finale auch, wo es dann wirklich drunter und drüber geht. Und das liebe ich auch immer so, du kannst nur so unter irgendetwas sein. Es wird dann dermaßen abstrus, Hollywood-reif. Muss man springen helfen. Das Finale ist ziemlich hektisch.
Interessant bei dem Buch ist vor allem, dass es, also ja, es ist sehr hektisch, aber es, ohne dass man jetzt da spoilern will, es hat eben nicht nur ein Finale, sondern es hat zwei. Es gibt das eigentliche Ende. Das ist, eher ein bisschen tragisch und dann gibt's das Kapitel 24, das letzte Kapitel, noch in einer anderen Version. Und die ist mit der Überschrift Ende für Leihbibliotheken kennzeichnet. Und das ist dann die Happy End-Version davon.
Gut, dann muss man es wirklich wieder mal geben. Das ist ja nur abstrus, als ich es ja erinnern kann. Gut.
Ja, genau. Also das finde ich bei dem Werk, der Schuss Absurdität ist da nicht nur ein Schuss, sondern es prägt das ganze Buch wirklich. Also man sitzt dort und liest und denkt sich, das kann ja nicht sie, oder? Und ich habe wirklich ein paar Mal laut loslachen, als ich das am Lesen war. Ich
finde es auch noch schön, in Tinder-Zeiten vielleicht einmal zu lesen, wie man das früher noch so gemacht hat mit der Partnersuche. Also Grieche sucht Griechin, das ist hervorragend. Also so einfach ist es früher noch gewesen.
Ja, das kannst du natürlich auch heute noch in eine Tinder-Biografie hineinschreiben, wenn du das willst. Aber Also du hast noch einen anderen Schweizer Autor dabei, und zwar der Claude Gueni.
Genau, das ist ein Basler Schriftsteller, unglaublich produktiv, hat eine sehr hartnäckige, chronische Erkrankung, die ihm zum Teil verunmöglicht, unter die Leute zu gehen, die ihn an die Wohnung fesseln, der geht mit ihm sehr offen um. Ich glaube, er hat schon 2-3 Mal seine Lebenserwartung, seine medizinisch vorhergesagte übertroffen und ist unglaublich produktiv, schreibt sehr wilde, sehr gut lesbare Bücher. Und das Buch «Dirty Talking», das ich jetzt hier vorstelle, da ist mir ins Auge gestochen, weil es mal geheißen in der Besprechung, das sei das erste so richtig Anti-Vogue-Buch von der Schweiz. Und das trifft es eigentlich ziemlich. Der Claude Gueni ist auch in seinen Zeitungskolumnen wirklich ein sehr heftiger Verfechter von freier Rede, von freiem Denken gegen die Begrenzungen, gegen Cancel Culture. Und in «Dirty Talking» erzählt er die Geschichte von einem Lokaljournalist in Basel, wo dann in seinem Job nicht mehr wirklich gefragt ist und sich als Stand-up-Comedian probiert. Und der Bobby Wilson, so heisst der Typ, der kann dann also auf Bühne, er ist mäßig begabt aus meiner Sicht als Stand-up-Comedian, aber der Autor hat dann die Möglichkeit, über die Bühnenpräsenz eine unwoke oder eine unpolitisch oder politisch unkorrekte Geschichte nach der anderen rauszuhauen. Also das Buch ist voll von Wörtern, die du nicht mehr sagen, von Witzen, die du nicht mehr machen. Also alle, die mal ein bisschen Wellness wollen fürs Gemüt, die müssten das unbedingt lesen. Und grundsätzlich ist es einfach ein wilder Roadtrip, spielt auch rund um den Globus ein bisschen. Und ist eigentlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von wirklich unglücklichen Umständen, wo sich der Bobby Wilson reinreitet. Ist eigentlich ein netter Kerl, er will immer noch das Beste, aber bringt sich immer tiefer in Bredouille mit dem Ansatz. Das ist eine leichte Lektüre und eben sehr, sehr unvogue.
In dem Fall ein Kandidat für Cancel Culture.
Ja, ich weiss nicht. Sie nehmen den, glaube ich, zu wenig ernst. Ich glaube, es hat nie irgendwie einen Aufschrei gegen seine Bücher. Er ist vielleicht schon wieder dermaßen frech, dass sie sagen, ja, vielleicht ist das nur satirisch. Also er macht es nicht subtil, sondern wirklich zum Teil mit dem Brechisen. Der Chris von Rohr hat gefunden, der Gueni schreibe so wie Krokus Rocky, dreckig, ehrlich und auf den Punkt. Also wenn es Chris von Rohr mag, dann muss es wirklich dreckig sein. Ich glaube, es ist wirklich etwas, wo die Leute, die sicher sein wollen, dass wenn sie ein Buch kaufen, nicht irgendwie belästigt werden mit einem Umerziehungskurs, die werden da relativ fündig.
Das ist eine gute Sache. Das ist auch typisch, oder? Ich meine, je mehr man dann wieder ins Extrem geht, je mehr man probiert, gecancelt zu werden, desto weniger wird man dann am Schluss. Da habe ich immer wieder den Eindruck, auch bei internationalen Comedians und so.
Ja, und ich glaube, ihm wäre es auch sehr egal. Er würde es wahrscheinlich sogar als Ehrenschlag sehen. Er hat, glaube ich, sein Stammpublikum. Er muss jetzt gar nicht irgendwie darüber aus abgefeiert werden von den Zeitungen. Und wenn ich mir seine Prosalisten anschaue, also es sind 2 Dutzend Romane, die er schon rausgehauen hat. Das sind zum Teil rechte Schinken, also richtige Epen, die er auch schreibt. Er ist auch ein Schnellschreiber. Und es ist eigentlich wirklich einfach jedes lesenswert. Aber irgendwie hat ihn die Literaturwelt noch nicht so entdeckt, beziehungsweise vielleicht schreibt er einfach zu unterhaltsam. Wenn du zu unterhaltsam schreibst und die Leute dich sogar noch gerne lesen, dann machst du eben keine Literatur und dann wirst du nicht besprochen.
Ja, unsere Zuhörer können sich da mal ein Einigungsbild machen. Wir tun natürlich alle Bücher, die wir darüber geredet haben, in den Shownotes verlinken, damit ihr Lektüre habt für das neue Jahr. Jetzt sind wir am Schluss von dieser Folge. Morgen kommen noch die nächsten Buchempfehlungen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Merci, Stefan.
Danke dir, ciao. Tschüss.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch